Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Und am Mikrofon ist Martin Schütz. Welche Möglichkeiten gibt es, damit in Zukunft genügend Lehrende an Schulen arbeiten, Kinder und Jugendliche nicht so oft Unterrichtsausfall haben und eine gute Bildung bekommen? Damit hat sich das Zentrum für Hochschulentwicklung befasst. Und wie können Schulen eigentlich ihre Klassenräume richtig lüften, selbst dann, wenn sich Fenster nicht öffnen lassen, weil Schulen marode sind oder weil das aus Sicherheitsgründen gar nicht vorgesehen ist? Wichtige Fragen in der Corona-Zeit, denn die Räume müssen gelüftet werden. Mobile Lüfter sollen dabei helfen. Und dann schauen wir noch den Studierenden in den Geldbeutel. Der ist bei vielen leer. Durch Corona gab es lange Zeit wenige Möglichkeiten, sich was nebenbei zu verdienen oder den Lebensunterhalt zu verdienen. Die Bundesregierung lässt die Nothilfe wieder aufleben und will so die größten Existenzsorgen der Studierenden lindern und stößt damit auf Kritik. Die Schulen stehen ja aktuell vor einem riesigen Berg an Herausforderungen. Das fängt bei den Erstklässlern an. Die lernen ihre Lehrenden nur mit Maske kennen. Da ist normales Kennenlernen schwer möglich. Und das geht dann bis zu den höheren Jahrgangsstufen. Da soll der Unterricht ja auch möglichst digital stattfinden können. Man weiß ja nie, was die Corona-Pandemie noch so bringt. Da gerät die Zukunft mal schnell aus dem Blick, wenn die Gegenwart so hektisch ist. Trotzdem ist die Zukunft der Lehrerbildung aktuell ein großes Thema. Das Zentrum für Hochschulentwicklung, kurz CHE, hat heute ein Monitoring über die Einstiegswege ins Lehramt veröffentlicht. Und daran mitgearbeitet hat Bianca Brinkmann. Frau Brinkmann, den Schulen droht in den kommenden Jahren ein Mangel an Lehrern. Was ist Ihr Vorschlag? Wie wollen Sie das lösen?
Ja, also der Lehrermangel ist natürlich etwas, was sich nicht von jetzt auf gleich lösen lässt. Also wir brauchen da Maßnahmen, die wirklich an unterschiedlichen Stellen ansetzen. Im Moment wird ja ziemlich viel darüber geregelt, dass man Quer- und Seiteneinsteigende dann in die Schulen einstellt oder in den Schuldienst einstellt. Und wir haben uns jetzt in unserer Publikation mal mit der Frage beschäftigt, wie könnte man vielleicht früher schon ansetzen und dort schon Möglichkeiten schaffen, zu einem frühen Zeitpunkt, nämlich im Lehramtsstudium bereits, die Zugangswege so zu öffnen, dass wir auch langfristig mehr ins System bringen, mehr Lehrkräfte.
Aktuell sind die Wege ja ziemlich abgeschottet voneinander, ne? Also wer Lehramt studiert, studiert Lehramt und wer es nicht tut, der hat im Grunde erstmal keine Chance, später in den Lehrerberuf zu wechseln.
Ja, ganz genau so sieht's aus und das ist tatsächlich angesichts der Situation, die uns ja auch noch mehrere Jahre begleiten wird und in bestimmten Fächern sicherlich auch noch darüber hinaus nicht so ganz zu verstehen. Denn wir haben ja in den meisten Bundesländern im Lehramt eine Bachelor-Master-Struktur, die eigentlich ja schon dafür prädestiniert wäre, dass man Durchlässigkeit schafft und dass man Übergangsmöglichkeiten schafft. Und aktuell sieht es aber im Lehramt so aus, dass wir ziemlich viele Exit-Points haben. Man kann also nach dem Bachelorstudium, wenn man merkt, das ist doch nicht so meins, sich dann eben umorientieren. Man hat aber keinen Entry-Point nach dem Bachelorstudium. Also man kann nicht sagen, ich studiere erstmal aus fachlichem Interesse, weiß ich nicht, Mathe oder Physik und entscheide mich dann während meines Studiums für das Lehramt und wechsle dann problemlos in ein Masterstudium. Und da besteht aus unserer Sicht wirklich Nachholbedarf. Das sollte man dringend überlegen, ob wir uns das leisten können.
Aber ich verstehe Sie richtig, diese Entry Points, diese Einstiegspunkte, die sollen dann jeweils zum Ende des abgeschlossenen Studiums sein?
Wäre zumindest eine Möglichkeit, wie man das qualitätsgesichert umsetzen könnte, denn es gibt solche Modelle ja auch schon im Lehramt für die Berufsschule. Beispielsweise, dort wird es in den meisten Bundesländern so gemacht, dass man eben erstmal fachwissenschaftlich einen Bachelorabschluss macht und dann das Lehramt sozusagen draufsattelt. Und das wäre aus unserer Sicht auf jeden Fall die bessere Alternative, als wenn man eben zu den Studierenden sagt, ihr müsst erstmal komplett zu Ende studieren und dann könnt ihr über den Quer- und Seiteneinstieg doch noch ins Lehramt wechseln. Denn dann ist es im Prinzip ja irrelevant, ob man schon im Studium Lehramtsbezug hatte oder nicht.
Die Lehrerausbildung, die soll laut Ihrem Monitoring ja auch für Fachrichtungen, die schulischen Unterrichtsfächern nahe kommen, geöffnet werden. Können Sie mir ein konkretes Beispiel nennen, wo das aus Ihrer Sicht einfach möglich ist?
Also da wären insbesondere die MINT-Fächer, glaube ich, ein gutes Beispiel. Man kann ja Mathematik sowohl fachwissenschaftlich studieren als eben auch mit Lehramtsbezug. Man hat dann zu Beginn eben keine fachdidaktischen Anteile mit dabei, sondern man studiert eben rein fachwissenschaftlich. Das betreffe genauso Fächer wie Physik oder Informatik oder auch Wirtschaftsinformatik beispielsweise. Das sind also alles Fächer, wo man sehr gut Lehramtsfächer daraus ableiten kann und wo ja auch langfristig Bedarf besteht.
Das Zentrum für Hochschulentwicklung hat heute Möglichkeiten vorgestellt, wie in Zukunft ein Mangel an Lehrkräften verhindert werden könnte. Gesprochen habe ich vorab mit Bianca Brinkmann. Solingen in Nordrhein-Westfalen gibt es momentan viele Corona-Neuinfektionen. Der Inzidenzwert liegt aktuell bei über 230. Und die Stadt hat in der vergangenen Woche ein Konzept vorgestellt, wie der Unterricht an den Schulen möglichst lange aufrechterhalten werden kann, also krisentauglich ist. Die Idee dabei ist eigentlich relativ simpel. Die Klassen sollen getrennt werden, damit weniger Schülerinnen und Schüler in einem Raum sind. Konkret soll ein Teil Präsenzunterricht haben, also vor Ort sein, und der andere digitalen Unterricht. Das sollte eigentlich heute beginnen. Moritz Küpper, unser Landeskorrespondent in Nordrhein-Westfalen. Dieses Konzept scheint ja eigentlich simpel und klar zu sein. Die Reaktion der Landesregierung aber genauso klar, oder?
Ja, die war gestern Abend eindeutig, und zwar nicht mit uns. Schulministerin Yvonne Gebauer von der FDP, die hat dieser Idee, diesem Konzept einen Riegel vorgeschoben und hält am Präsenzunterricht fest.
Als Schul- und Bildungsministerin bin ich mit dem Gesundheitsminister einer Meinung, dass der sogenannte Solinger Weg einem gleichgerichteten Vorgehen innerhalb des Landes, aber auch dem vereinbarten Weg innerhalb der Ländergemeinschaft widerspricht.
Naja, und diese Linie, die hat Gebauer dann heute auch nochmal unter anderem im Schulausschuss des Landtages verteidigt.
Aber sie hat doch im Vorfeld auch immer wieder gesagt, die Landesregierung und auch das Schulministerium, Hybridunterricht ist möglich. Also warum jetzt diese Kehrtwende?
Naja, sie sagt, es widerspreche einem gleichen, einheitlichen und damit auch gerechtem Vorgehen.
Der Bildungsauftrag für alle Kinder und Jugendlichen kann auf diese Weise nicht vollumfänglich erfüllt werden. Eine pauschale Reduzierung des Präsenzunterrichts führt zu sozialer Benachteiligung, vor allem jener Schülerinnen und Schüler, die im häuslichen Umfeld aus ganz unterschiedlichen Gründen weniger Unterstützung erhalten als ihre Mitschülerinnen und Mitschüler.
Soweit also die Schulministerin. Und hinzu kämen noch praktische Herausforderungen. Würde man landesweit alle Klassen halbieren, dann wären knapp 200.000 Räume zusätzlich erforderlich. Und viele Kommunen hätten beispielsweise auch die bereitgestellten Mittel für die Ausstattung mit digitalen Endgeräten noch gar nicht abgefragt. Nach Angaben des Ministeriums fanden in der vergangenen Woche in Nordrhein-Westfalen in den Schulen 98,4% des Unterrichts dort statt, Präsenzunterricht in den Klassen. An insgesamt 68 Schulen habe es Teilschließungen gegeben. Aber keine Schule sei vollständig geschlossen gewesen. Insofern verneint man da auch ein wenig diesen Ausnahmezustand. Aber letztendlich drängt sich der Eindruck auf, Gebauer will hier einen Dammbruch vermeiden, der wohl aus ihrer Sicht zu einem Flickenteppich führen würde. Sie selber sagte auch, wir wollen nicht durch die Hintertür ein Modell für alle Kommunen einführen.
Klingt aber danach, als wäre das ein gefundenes Fressen für die Opposition.
Ja, und von der Seite gibt es auch fundamentale Kritik. Es sei schlicht nicht nachvollziehbar, sagte beispielsweise Thomas Kutschaty, der SPD-Fraktionschef hier im Landtag gerade eben.
Diese wissenschaftsfeindliche Politik der Regierung Laschet ist dem verzweifelten Versuch geschuldet, nach außen in den Eindruck von Normalität im Schulbetrieb vorspielen zu wollen. Doch diese Normalität gibt es schon längst nicht mehr.
Deswegen sagt Thomas Kutschaty auch, sie gucken sich das jetzt nicht länger an. Sie wollen angesichts der steigenden Infektionszahlen einen eigenen Schulgipfel auf die Beine stellen, dazu einladen. Und er kritisierte zudem auch, dass die Landesregierung im Grunde genommen mit der Brechstange auf die Kommunen losgehe. Also harte Worte.
Und die Eltern der betroffenen Kinder, die hätten ja wahrscheinlich eine Option gehabt, dass in einer schwierigen Corona-Situation ihre Kinder zumindest irgendwie den Unterricht weiterführen können. Wie sind da so die Reaktionen?
Auch da gibt es ja Verärgerung, aber vor allem auch Enttäuschung. Beispielsweise auch beim Solinger Oberbürgermeister Tim Kurzbach, der ist ebenfalls von der SPD. Der sagte, er hält diese Entscheidung für falsch. Und die Verbitterung, die war ihm dann gestern Abend auch durchaus anzumerken. Man hat gesagt, er sagte, wir haben hier einen Weg gefunden, Verantwortung zu übernehmen, praktisch im Alltag Dinge umzusetzen, auf die es in den nächsten Wochen ja wahrscheinlich auch ohnehin noch ankommen wird. Aber dem Ganzen ist jetzt eben der Riegel vorgeschoben worden. In den Schulen selbst, bei den Akteuren stieß das alles auf breite Zustimmung, aber eben nicht bei der Landesregierung, und die ist letztendlich ja noch maßgeblich.
Die nordrhein-westfälische Landesregierung möchte nicht, dass die Schulen in Solingen ihre Klassen teilen. Die Einzelheiten hatte Moritz Küpper für uns. Lüften, lüften und nochmal lüften. Das ist eine der zentralen Maßnahmen, auf die viele Landesregierungen im Kampf gegen das Coronavirus setzen. Klingt sinnvoll. Aber viele Schulen sind marode. Fenster lassen sich nicht immer öffnen oder Fenster sollen aus Sicherheitsgründen gar nicht erst aufgehen. Mobile Luftreinigungsgeräte könnten da Abhilfe schaffen. Einige Bundesländer haben spezielle Förderprogramme aufgelegt. NRW stellt zum Beispiel 50 Millionen Euro zur Verfügung. Mein Kollege Moritz Börner hat sich für uns in Schulen umgesehen, wie es da aussieht, wie groß der Bedarf ist. Und los ging sein Besuch vor Ort, genau so, wie bei mir früher der Tag in der Schule auch immer gestartet ist.
Schönen guten Morgen zusammen.
Guten Morgen, Frau Biere.
Setzt euch bitte. So, ihr kennt das Prozedere jeden Morgen vor der ersten Stunde oder zur ersten Stunde. Wir müssen lüften, wir müssen die Fenster aufmachen. Gott sei Dank regnet es heute Morgen nicht, sodass wir hier nicht den Regen reingeweht bekommen.
Es ist inzwischen Routine an der Albert-Einstein-Realschule in Wesseling. Lüften zweimal in der Unterrichtsstunde. Schulleiterin Kirsten Biere reißt mit ihren Schülern der 8. Klasse alle Fenster weit auf. Wenn den ersten Schülern kalt wird, werden die Fenster wieder geschlossen. Kirsten Biere muss sie jedes Mal vor dem Lüften mit einem Schlüssel öffnen und danach wieder zuschließen. In den Räumen in den oberen Stockwerken ist das aus Sicherheitsgründen vorgeschrieben. In einem Physikraum ein paar Meter weiter ist das Lüften erst gar nicht möglich. Der Raum hat keine Fenster. Deswegen kann dort im Moment nicht mehr unterrichtet werden. Die Schulleiterin traut der veralteten Lüftungsanlage nicht.
Weil wir schon in Nicht-Corona-Zeiten hier teilweise ganz schlechte Luft hatten und nach einem toten Marder auf der Decke gesucht wurde, immer wieder. Darum habe ich da meine Zweifel und setze meinen Kollegen und meinen Schülern mit dieser Situation in diesen Räumen aus.
Das Problem kennt auch Schulleiter Andreas Kaiser von der Rupert-Neudeck-Gesamtschule im nordrhein-westfälischen Tönesforst. Dort kann der Sportunterricht nur noch stark eingeschränkt stattfinden, weil die Umkleidekabinen nicht belüftet werden können. Sportunterricht findet nur noch zu Randzeiten in der 5. und 6. Stunde statt. Die Schüler kommen also in Sportsachen zur Schule und gehen nach dem Sportunterricht direkt nach Hause. Ein Luftreinigungsgerät für die Umkleidekabinen könnte Abhilfe schaffen, glaubt Kaiser.
Klar, wenn es Lüftungsanlagen gäbe, würden wir sofort wieder den kompletten Sportunterricht anbieten können, weil die Schutzmaßnahmen im Sportunterricht selbst, zum Beispiel kein Kontaktsport, die kann man ja einhalten.
50 Millionen Euro Soforthilfe hat die NRW-Landesregierung jetzt auf den Weg gebracht. Damit sollen vor allem mobile Lüftungsgeräte finanziert werden. Die könnten in Klassenzimmern, die schwer zu belüften sind, für coronavirenfreie Luft sorgen. Das funktioniert mit Hilfe von Filtern. Frischluft, also Sauerstoff, liefern diese Geräte nicht. Das Umweltbundesamt empfiehlt sie deshalb nur als Ergänzung zum regelmäßigen Lüften. Zusätzlich müsse mit einem CO2-Messgerät der Kohlendioxidgehalt in der Klassenzimmerluft kontrolliert werden. Das Geld vom Land für Luftreinigungsgeräte kommt zwar gelegen, aber ganz schön spät, findet Schulleiter Andreas Kaiser.
Punkt 1, wann ist das Geld tatsächlich verfügbar? Was für eine Art von aufwendiger Antragsformulierung oder Antragsformular muss vom Schulträger gestellt werden? Dann ist die Frage, sind die Geräte, ist die Technik verfügbar? Und von daher entstehen ziemlich große Zeitverzögerungen. Sobald ein Beschluss kommt, es gibt Geld, dann vergeht Zeit, bis die Anträge gestellt werden können.
Ein ähnliches Soforthilfeprogramm gibt es auch in Bayern. Dort stellt das Kultusministerium 37 Millionen Euro zur Verfügung. Auch Hessen und Rheinland-Pfalz wollen jetzt nach einigem Zögern die Schulen bei der Anschaffung von mobilen Luftreinigungsgeräten finanziell unterstützen. In vielen anderen Bundesländern ist das aber nicht geplant. In Baden-Württemberg zum Beispiel gibt es keine vergleichbaren Pläne, genauso wenig wie in Niedersachsen. Die Landesregierung habe es im Sommer versäumt, sich auf die Lage im Herbst und Winter vorzubereiten, findet Christian Hoffmann von der Lehrergewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Niedersachsen.
Dort, wo es baulich nur sehr begrenzt möglich ist, ausreichend zu lüften, da müssen solche Geräte ein Teil der Lösung sein. Wir bemängeln als GEW, dass es also nicht vorher schon so eine Kartierung der ungefähr 35.000 Klassenräume in Niedersachsen gegeben hat. Also wo kann richtig gut gelüftet werden und wo brauchen wir Geräte? Also da ist offensichtlich der Herbst vom Himmel gefallen.
Hoffmann fordert ein Soforthilfeprogramm nach dem Vorbild NRWs.
Wir müssen auf jeden Fall ein Programm haben, das den Kommunen massiv unter die Arme greift von Seiten des Landes, wenn deren Finanzen nicht ausreichen. Wir haben das immer Schutzschirm für die Kommunen genannt im Schul- und Bildungsbereich. Diesen muss es jetzt schnellstens geben.
Dabei ist fraglich, ob ein solches Programm zumindest für diesen Herbst nicht viel zu spät kommt. Denn die Nachfrage ist gewaltig. Jochem Weingartz ist Produktmanager bei einem Lüftungsgerätehersteller aus Heinsberg. Alleine von den 50 Millionen Euro, die das Land NRW bereitstellt, könnte man 16.000 mobile Lüftungsgeräte bestellen. Nur so viele können die Hersteller gar nicht auf einmal liefern. Darum werde es mitten in der zweiten Welle der Pandemie zu langen Wartezeiten kommen, sagt Weingartz.
Das wird auch jeden Hersteller ein Stück weit ordentlich fordern. Ich hoffe, es wird niemand erwarten, dass wir jetzt innerhalb von einer Woche Gerätestückzahlen von 5 und 10 und 20.000 liefern können. Das funktioniert so kurzfristig nicht, aber wir können da doch schon mit einem Vorlauf von 3-4 Wochen, denke ich, adäquat reagieren.
Selbst in den Bundesländern mit Soforthilfeprogrammen wie NRW und Bayern wird es also noch einige Zeit dauern, bis die ersten Luftreinigungsgeräte in den Klassenräumen stehen werden. Wenn man bedenkt, dass die Beantragung der Gelder und ihre Bewilligung auch Zeit in Anspruch nehmen, wird es wohl frühestens Mitte Dezember soweit sein.
Moritz Börner hat sich in Schulen umgesehen, wie groß ihr Bedarf an mobilen Lüftungsgeräten ist. Die Vorlesungen im Wintersemester, die haben jetzt begonnen, aber die Stimmung bei vielen Studierenden ist eher durchwachsen. Das liegt auch daran, dass an vielen Unis und Fachhochschulen noch jede Menge Unklarheit herrscht darüber, welche Seminare und Vorlesungen denn nun in Präsenz stattfinden oder welche es nur online gibt oder wann sich das alles wieder dreht. Die Stimmung ist teilweise aber auch schlecht, weil bis Ende des Monats bei vielen Studierenden Ebbe im Geldbeutel droht. Bars, Clubs, Restaurants, Kneipen sind geschlossen. Die Veranstaltungsbranche liegt am Boden. Ganz viele Unternehmen brauchen bis Ende diesen Monats also keine Aushilfen und damit haben auch viele Studierende keine Einnahmen. Die Finanzierung des Studiums ist damit gefährdet und deshalb hat das Bundesbildungsministerium angekündigt, seinen Nothilfefonds für Studierende wiederzubeleben. Spreche ich drüber mit dem Kollegen Armin Himmelrath aus der Campus- und Karriere-Redaktion. Herr Himmelrath, es gibt Geld, dann ist doch eigentlich alles gut, oder nicht?
Ja, könnte gut sein, wenn es genug Geld gäbe und richtig, aber die Studierenden sehen das ganz anders.
Wie viele Studierende könnten denn von diesem neuen Programm jetzt profitieren?
Na, theoretisch alle tatsächlich knapp 3 Millionen, die wir im Moment in Deutschland haben, die eingeschrieben sind. Von denen sind etwa 80%, das kennen wir aus verschiedenen Studien, auf Jobs angewiesen, um ihr Studium eben finanzieren zu können. Die sind natürlich nicht alle in Schwierigkeiten, aber es gibt so Schätzungen, dass bis zu einem Drittel aller Studierenden, also eine knappe Million etwa, in Corona-Jobproblemen sind und jetzt darüber nachdenken, wie das anders gehen kann. Und wenn sie Geld aus diesem Nothilfefonds bekommen wollen, dann müssen sie eben einen Antrag stellen und nachweisen, dass sie aktuell 500 Euro oder weniger auf dem Konto haben. Und dann gibt es eben einen Zuschuss bis zu maximal 500 Euro. Der muss auch nicht zurückgezahlt werden. Und dieses Nothilfeprogramm ist eben auch keine neue Erfindung, sondern konnte schon seit Juni genutzt werden. Aber die Einzelheiten, wie das jetzt laufen soll im November, die sind noch nicht klar. Die werden gerade ausgehandelt. Auf der Seite steht, Anträge sind in den nächsten Tagen möglich.
Ja, dieses Programm ist ja offiziell nur ausgesetzt worden. Gab es schon mal, Sie sagten es, zwischen Juni und September. Wie waren da so die Rückmeldungen? Wie lief das da?
Das lief so halb gut, muss man sagen. 100 Millionen Euro waren ursprünglich in diesem Topf drin. Jetzt würde man denken, wenn da Geld verschenkt wird, dann greifen alle zu und das ist schnell weg. War aber gar nicht so. 60 Millionen sind ausgegeben worden bis September, wurden abgerufen. So gesehen sind 40 Millionen jetzt noch übrig.
Dann war die Situation aber nicht so schlecht, oder?
Ja, es scheint doch schlecht zu sein. Das Programm hat halt viel Kritik geerntet. Mhm. Das hieß eben, das ist zu bürokratisch. Es gab eine hohe Ablehnungsquote von über einem Drittel der Anträge. Jeden Monat musste man auch neu beantragen, wenn man es für 4 Monate haben wollte, 4 Anträge. Das ist natürlich kompliziert und das ist auch eine der Kritiken an der Wiederauflage jetzt im November. Für einen Monat, da lohnt sich das kaum, sagen die Studierenden. Und wenn ich im Oktober noch gearbeitet habe, im November Geld bekomme, dann habe ich die Notlage erst im Dezember. Dann ist aber möglicherweise das Programm schon wieder zu.
So, und Sie haben es angedeutet, der Höchstsatz sind 500 Euro, die man über diese Nothilfe als Zuschuss bekommt. Mhm. Das liegt ja deutlich unter dem, was zum Beispiel beim BAföG als Lebenshaltungskosten veranschlagt werden.
Genau, das sind beim BAföG, wenn man den Höchstsatz nimmt, 861 Euro für Studierende, die nicht mehr bei den Eltern wohnen. Und wenn man dann die 500 Euro sieht, die da ausgelobt werden vom Bundesministerium, dann kann man sagen, das reicht oft nicht mal für die Miete in Ballungszentren. Der Bedarf ist tatsächlich da an Geld. Das sieht man an einem anderen Programm. Es gibt nämlich Studienkredite, die Studierende beantragen können, allerdings bei entsprechender Verschuldung. Und da haben die Studierenden tatsächlich in der Corona-Krise seit Mai eine knappe 1 Milliarde Euro beantragt an Krediten. Also der Bedarf ist riesengroß, aber Verbraucherschützer sagen, diese Kredite bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau, die da drohen hohe Zinsen, die sind nur im ersten Jahr zinsfrei, sollte man lieber die Finger von lassen.
Also wenn die Kredite teuer sind, der Nothilfefonds eher, ja, eine, nennen wir es mal, begrenzte Wirkung hat und entfalten könnte, was bleibt vielen Studierenden dann noch über, was können die tun?
Sie sollten auf jeden Fall BAföG beantragen oder sich beraten lassen in den BAföG-Beratungsstellen, denn die Landeshochschulgesetze sind mittlerweile fast flächendeckend geändert, haben wir ja hier bei Campus und Karriere auch schon berichtet in vielen Bundesländern, sodass also das vergangene Sommersemester zum Beispiel bei der Studiendauer nicht mitgezählt wird und entsprechend auch nicht beim BAföG-Bezug bei der Dauer ein Semester lang mehr Geld gibt's. Und die Empfehlung ist, man sollte sich da wirklich drum kümmern, denn selbst wenn man nur 100 € bekommt im Monat, davon ist die Hälfte geschenkt und muss nicht zurückgezahlt werden. Das ist also ein Instrument, was längst nicht ausgereizt wird. Mehr als die Hälfte derjenigen, die BAföG beantragen könnten, tun das nicht. Diese Zahlen sind seit Jahren stabil. Da können Studierende tatsächlich noch Geld bekommen.
Im November können Studierende wieder die Nothilfen beantragen. Allerdings gibt es erneut viel Kritik an den Maßnahmen des Bundes. Die Infos hatte mein Kollege Armin Himmelrath. Und nach all dem Ärger um das Geld und Ärger um Corona, zum Schluss noch eine gute Nachricht. 86% der Studierenden hatten im Frühjahr keine oder kaum Probleme bei der Nutzung der digitalen Lehrangebote ihrer Hochschule. Das besagt eine Studie des Deutschen Zentrums für Hochschul- und Wissenschaftsforschung. Die haben das genau betrachtet, eben wie die Studierenden die doch wirklich schnell über die Bühne gegangenen Umstellungen von Präsenz auf digitale Lehre in diesem Frühjahr so bewertet haben. Mehr als 28.000 Studierende von 23 Hochschulen haben daran teilgenommen. Gleich übernehmen die Kolleginnen von Corso. Mein Name ist Martin Schütz. Ich wünsche Ihnen noch einen guten Tag.